Willkommen zum MNext Podcast Folge Nummer 50 vom 16. Oktober 2025. Schön, dass ihr zuhört. In unserer Podcast-Reihe sprechen wir über relevante Themen der Zeit aus den Bereichen Gesellschaft, Kunst, Kultur, Wirtschaft und Politik. Ich bin Detlef Altenbeck und leite die Denkwerkstatt MNext. Für unsere heutige Jubiläumsfolge, die 50. gibt es kein passenderes Thema als das, um das es heute geht, ohne dass es keinen Podcast geben würde. Heute geht es ums Zuhören. Und genau das möchte ich jetzt tun, deswegen keine lange Vorrede. Mir gegenüber sitzt mein heutiger Gast Bernhard Pörksen, der ein ganzes Buch übers Zuhören geschrieben hat. Hallo Herr Pörksen, schön, dass Sie da sind.
Hallo, guten Tag, ich grüße Sie.
Ihr Buch Zuhören, die Kunst, sich der Welt zu öffnen, beginnt mit einer Zuhörblockade. Der erste Satz lautet: Manchmal ist es überlebenswichtig, dem Clown zuzuhören. Bevor wir uns der Philosophie, der Praxis und der Politik des Zuhörens widmen, erzählen Sie uns doch bitte zuerst die Geschichte des Clowns.
Nun, das ist eine Geschichte, die von dem dänischen Philosophen Søren Kierkegaard stammt. Und Kierkegaard beschreibt folgende Situation. Da ist so ein Zirkuszelt inmitten von ausgetrockneten, staubtrockenen Feldern. Die Menschen im Zirkus bereiten die Vorstellung vor. Da ist er, der Clown, schon in voller Montur mit lustigen Latschen, grell geschminkt. Und plötzlich entdeckt jemand im Zirkuszelt ein Feuer, das sich rasant ausbreitet. Die Zirkusangestellten eilen herbei, versuchen das Feuer zu löschen. Es klappt nicht wirklich. Sie schicken den Clown, eben schon in voller Montur, in voller Kostümierung, ins Dorf, um Menschen herbeizuholen, die helfen können bei dieser Löschung und der Bekämpfung des Feuers. Und der Clown eilt ins Dorf, stellt sich auf den Marktplatz, bittet alle Umstehenden, ihm doch zu folgen, endlich zum Zirkus zu kommen, um zu helfen bei diesen Löscharbeiten. Und die Leute sagen: Wow, was für ein genialer Werbetrick, was für eine wunderbare Witzidee, um Marketing zu betreiben und Menschen zum Zirkuszelt zu holen. Und sie lachen und freuen sich und applaudieren und der Clown zetert und tobt und schreit. Und plötzlich ist es dann da, das Feuer. Und im Grunde genommen findet sich hier bereits die ganze Kernaussage wie in einer Nussschale, von der mein Buch handelt. Es lohnt sich, manchmal auch dem Clown zuzuhören. Und die entscheidende Zuhörblockade ist das sofort Bescheidwissertum, das sofort Urteil. Wer ist der andere? Das ist doch nur ein Clown. Und der Clown ist die Symbolfigur für Nonsens, Klamauk, Spaß. Man braucht ihn nicht ernst nehmen, man muss ihm nicht zuhören. Aber man sieht an diesem Beispiel, an dieser aus meiner Sicht außerordentlich tiefsinnigen Parabel von Søren Kierkegaard, manchmal ist es absolut entscheidend, sogar existenziell bedeutsam, den Clowns zuzuhören und ihnen auch Glauben zu schenken.
Sie sind Professor für Medienwissenschaft an der Universität Tübingen. Ihre Schwerpunkte sind gelingende Kommunikation, Krisenkommunikation, Skandalforschung und die gesellschaftlichen Folgen der Digitalisierung. Sie sind ein mitreißender Redner, der sein Publikum überzeugt. Ich konnte mich selbst davon überzeugen. Und schreiben mit großem Erfolg Bücher. Ihr aktuelles Buch Zuhören ist weniger eine wissenschaftliche Analyse als vielmehr eine durch eigene Erfahrung ausgelöste Spurensuche. Im ersten Teil des Buches entwickeln Sie eine Philosophie des Zuhörens, ausgehend von eigenen Erfahrungen. Sie schreiben über die sexualisierte Gewalt an der Odenwaldschule, darauf möchte ich später noch zu sprechen kommen, und erinnern sich an ihre eigene Schulzeit, an einer Waldorfschule, wo ein Lehrer sie und andere sadistisch gepeinigt hat. Sie sprechen in dem Zusammenhang davon, dass jeder Mensch eine Tiefengeschichte hat und wir hören, was wir fühlen, sagen sie. Was meinen Sie damit?
Nun, vielleicht kann ich mit einem persönlichen Erlebnis beginnen. Eigentlich ist dieses persönliche Erleben der Auslöser für dieses Buch gewesen. Ich habe es lange nicht verstanden, rund 10 Jahre an diesem Buch gearbeitet, habe, wenn Sie so wollen, das Zentrum dieses eigenen Erlebens biografische Art auf diffuse Weise umkreist, wollte das vielleicht nicht so genau kennenlernen. Folgende Situation. 2007, ich besuche meine Eltern in Freiburg, stehe da an der Kirschholz-Kommode, da finden sich immer die neuesten Bücher und Neuerscheinungen. Da findet sich auch ein Buch von Hartmut von Hentig, damals ein Starpädagoge, eine Ikone der Reformpädagogik, viel gelobt, von allen geschätzt, von ehemaligen Bundespräsidenten hofiert. Und ich lese in diesem Buch und bin so ein bisschen abgestoßen von dieser Angeberprosa. Ich kannte sie alle, Georg Picht und die Weizsäckers und Gräfin Dönhoff. Das ist so das klassische akademische Spiel. Und dann reflektiert er über seinen Lebensgefährten Gerold Becker als eine Art pädagogisches Wunderwesen, als jemand, der noch die schwierigsten Kinder irgendwie auf einen guten Weg zu bringen vermag, erzieherisch, pädagogisch. Und ich merke, oder habe zumindest dieses Gefühl, diese Intuition, irgendwas stimmt hier nicht. Ich setze mich also dann aus dieser Intuition heraus an den Rechner meiner Mutter in Freiburg, google Gerold Becker und entdecke im Netz Hinweise darauf, dass es sich bei Gerold Becker um einen Pädokriminellen handelt, um einen Missbrauchstäter. Und ich habe mich Verschiedenes gefragt. Wie kann es sein, dass im Jahre 1999 alles bekannt ist? Der Reporter Jörg Schindler veröffentlicht damals den allerersten Artikel Missbrauch an der berühmten Odenwaldschule, informiert durch Betroffene. Die Odenwaldschule ist eine vielfach ausgezeichnete Schule, ein UNESCO-Modellprojekt. Und trotzdem passiert einfach gar nichts. Kaum jemand greift diese Geschichte auf. Ich habe es genau recherchiert. Es gibt so 20 Lokalzeitungen, die überhaupt reagieren. Kein einziges Leitmedium reagiert. Dann, ich stoße 2007 auf diese Geschichte, lasse sie auch, das gehört zur peinlichen Wahrheit, dann wieder fallen. 2010 veröffentlicht derselbe Reporter in derselben Zeitung mehr oder minder denselben Artikel nochmal, Missbrauch an der berühmten Odenwaldschule. Und auf einmal ist alles anders. Dutzende von Journalisten tauchen auf einmal in der Odenwaldschule auf. Das Fernsehen berichtet in großem Stil, Abendnachrichten von Tagesschau, Tagesthemen. Viele andere Leitmedien greifen all dies auf. Wir haben also ein merkwürdiges Rätsel, nämlich ein Rätsel wissender Ignoranz. 1999 hätte man alles wissen können. 2010 reagiert die Gesellschaft. Was ist zwischen 1999 und 2010 passiert? Das ist meine erste Frage für das Buch. Und die zweite Frage ist, warum habe ich erst hingehört und dann nicht mehr hingehört? Nämlich die Geschichte fallen lassen. Ich selbst bin auf eine Waldorfschule gegangen und war hier konfrontiert mit einem sadistischen Lehrer, der wahnsinnig gut reden konnte. Ein Charismatiker par excellence auf der Vorderbühne. Die Eltern lagen ihm zu Füßen. Er war, obwohl es an der Waldorfschule offiziell keine wirkliche Hierarchie gibt, sozusagen nur der Chef, bestenfalls hinter vorgehaltener Hand, hatte einen ungeheuren Einfluss. Und kaum war die Tür zu, hat er meinen Freund Leon, der nicht wirklich so heißt, dazu gezwungen, sich vor den Augen seiner Mitschülerinnen und Mitschülern zu waschen, weil seine Hände so dreckig waren und weil er vielleicht ein bisschen roch, kam aus einer anderen Familie, hat ein junges Mädchen, das seine Tage hatte, gezwungen, auf dem Stuhl sitzen zu bleiben, bis sie durchgeblutet war und man alles sah auf ihrer weißen Hose. Er hat einen anderen Klassenkameraden von mir, der seinen Vater verloren hatte und der nicht aufhören konnte zu weinen, immer wieder vor die Tür gestellt, weil ihn das Geheule nervte. Er hat auch mich attackiert, wobei ich sagen muss, was mir widerfahren ist, war nicht im Ansatz vergleichbar mit dem Entsetzlichen, was die Missbrauchsbetroffenen an der Odenwaldschule erlebt haben. Nicht im Ansatz, ich kann das gar nicht genug betonen. Aber dieses eigene Erleben hat mich aus meiner Sicht, und da komme ich zu Ihrer Frage, was bedeutet das, wir hören, was wir fühlen, hat mich resonanzfähig werden lassen. Ich kannte diesen verdammten Widerspruch zwischen diesem ekelhaften pädagogischen Schönsprech, dieser geheiligten Betulichkeit von Großprofessoren, die alles schön zu reden vermögen und auf der Hinterbühne findet Attacke, Sadismus und im Extremfall, wie im Falle der Odenwaldschule, auch Missbrauch statt. Ich kannte diesen Grundwiderspruch zwischen schöner Vorderbühnenrhetorik und den wolkigen Phrasen und der Realität der Hinterbühne. Dieser Widerspruch hat mich erst sensibel gemacht und zur Wahrheit gehört, dass ich dann dieses Gehörte irgendwie wieder habe an mir vorbeigleiten lassen. Also das Rätsel der Wissen in Ignoranz hat mich auch mit Blick auf die eigene Person beschäftigt. Ich habe dann 4-5 Seiten in diesem Buch über mein eigenes Erleben und meine eigene Schulzeit und diese Einsicht, wir alle tragen eine Tiefengeschichte mit uns herum, eine Art subjektives Prisma, wir hören, was wir fühlen, wir können besonders gut verstehen, wenn wir etwas in Teilen, vielleicht in ganz anderer, weniger schlimmer Form selbst erlebt haben. Ich habe dann diese Einsicht zum Ausgangspunkt für dieses Buch gemacht und 4, 5, 6 Seiten darüber geschrieben und das mit großer innerer Nervosität, denn eigentlich bin ich tagsüber Wissenschaftler und Wissenschaftler schreiben keine Geschichten.
Für Sie ist das Zuhören eine Kunst? Der Untertitel Ihres Buches lautet Die Kunst, sich der Welt zu öffnen. Wieso Kunst?
Ich meine Kunst nicht in so einem ästhetischen Sinne oder einem erhabenen Sinne, sondern im Sinne einer Kunst des Herausfindens. Ich habe mich in diesen endlosen Jahren der Beschäftigung mit diesem Thema und nach wirklich ein paar Buchregalen erlittener Lektüre gefragt, warum ist dieses Thema Zuhören so sehr in der Rezept- und Beziehungs- und in der Kuschelecke, da muss es eigentlich raus. Das Zuhören ist so voraussetzungsvoll. Es gibt so viele Bedingungen, die erfüllt sein müssen. Wir sind eigentlich als Menschen keine sehr offenen Wesen. Wir müssen diese zweite Natur der Offenheit erst herstellen. Unsere erste Natur ist erstmal auf Abwehr, Gewissheit, Bestätigung. Wunderbar, dass Sie so denken wie ich. Und dann haben wir tolle Harmonie und dann halten wir uns an den Händen und denken, guter Mann, gute Frau. Ja, das ist unsere Normalform der Existenz. Wir sind nicht sehr offen. Wir sind keine guten Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir wollen nicht so gerne mit dem anderen in seiner Andersartigkeit konfrontiert werden. Und in diesem Sinne habe ich versucht, dieses Buch und die Beschäftigung mit dem Thema auch für mich selbst. Ich habe lange um diese Form gerungen, das als eine eigene Wahrnehmungsschule anzulegen, als eine Kunst des Herausfindens, passend zur eigenen Person, passend zu je besonderen Situation, entdeckt man, unter welchen Bedingungen ist man bereit, wirklich ins Offene zu gehen, wirklich zuzuhören. Und das heißt, das andere in seiner Andersartigkeit an sich heranzulassen. Letzter Satz, Zuhören ist also für mich eine Metapher für Offenheit, für etwas, was die Sozialwissenschaftlerin und Musikerin Christine Thomaroa mit einem genauen Wort und einem schönen Wort innere Gastfreundschaft nennt. Also man ist gastfreundlich in dem Sinne, dass man das andere oder den anderen erstmal hereinbittet.
Wir hören mit 2 Ohren, sagen Sie, und meinen das nicht physisch. Sie sprechen vom sogenannten Ich-Ohr und Du-Ohr. Was sind das für 2 Ohren, mit denen wir da zuhören?
Mir ist beim Nachdenken über das Zuhören schließlich aufgefallen, dass es eigentlich 2 Formen der Aufmerksamkeit der Weltzuwendung gibt. Eine ist egozentrisch, das ist die Normalform. Eine ist nicht egozentrisch. Die ist schon sehr viel schwieriger überhaupt herzustellen. Also wir haben ein Ich-Ohr, egozentrische Aufmerksamkeit, so meine Kernthese. Regiert von der Frage, ist das, was der andere mir sagt, mit dem konform, was ich ohnehin glaube oder denke? Da wird das Zuhören im Kern zu einem Harmonieerlebnis. Das bedeutet im Kern, die eigenen Wahrnehmungsmuster, die eigenen Ideen, die eigenen Perspektiven, die eigenen großen und kleinen Ideologien sind der zentrale Filter. Und wenn der andere das sagt, was ich ohnehin gern hören will, dann bin ich begeistert. Zuhören ist hier eine Art Selbstbestätigung. Im Extremfall hört man nur sich selbst mit dem Ich-Ohr egozentrischer Aufmerksamkeit. Und dann gibt es ein Du-Ohr nicht egozentrischer Aufmerksamkeit, geleitet von einer ganz anderen, aus meiner Sicht ungleich dramatischeren Frage. Nämlich, in welcher Welt ist das, was der andere mir gerade sagt, wahr? In welcher Welt ist es plausibel, schön, stimmig? Und hier wendet man sich dem anderen wirklich zu. Ich würde sagen, der kategorische Imperativ des Du-Ohr-Zuhörens lautet demgemäß: erkenne das andere in seiner Andersartigkeit, seiner Schönheit, seiner Fremdheit, seinem Schrecken. Diese Öffnung gegenüber dem anderen, wie kriegt man die unter all den irrwitzig erschwerten Bedingungen, die wir heute haben, Dauerunterbrechung, Krisentumult, ungeheure Zukunftsunruhe in der Breite der Gesellschaft, wie kriegt man diese Zuwendung zum anderen tatsächlich hin? Und wie erreicht man vielleicht durch das Zuhören auch diejenigen, die man nicht mehr erreicht? Denn erst im Zuhören verstehen wir, wer der andere wirklich ist. Und erst im Zuhören verstehen wir, welche Trauer sich vielleicht hinter der Wut verbirgt oder auch welche Ansatz- und Gesichtspunkte man finden kann, um doch noch ins Gespräch zu kommen.
Liegt die Antwort darauf, welches Ohr bei mir stärker zum Einsatz kommt, eher in meiner Psyche und Persönlichkeit oder eher in meiner Haltung?
Ich würde sagen, es ist beides. Also wir haben diese psychologisch bedingten Blockaden, die allgemeine Bestätigungssehnsucht. Wir haben die medial bedingten Blockaden, die Programmierung der Ungeduld, so nenne ich dies, durch die sozialen Medien, die Dauerunterbrechung, die geschickt orchestrierte Form der Mini-Belohnungen, die Dopaminschübe auslösen, die man im Silicon Valley erfunden hat, um unsere Aufmerksamkeit zu halten. Aber wir haben natürlich auch die Notwendigkeit einer Haltung, die man erstmal für sich fundieren und durchleben muss. Man sagt, ja, wenn ich wirklich zuhören will, dann muss ich das Smartphone wegpacken. Wir wissen, empirisch gut belegt, wenn das Smartphone auf dem Tisch liegt, dann kommen bestimmte Themen, existenzielle Themen, gar nicht erst zur Sprache, weil man die Dauerunterbrechung des aufleuchtenden Smartphones irgendwie fürchtet. Und das Smartphone wie so eine große Ablenkungsmaschine wirkt. Wir haben die gesellschaftlichen Bedingungen, ich habe es schon angedeutet, die totale Krisenüberfrachtung im Nachrichtengeschäft. Viele Menschen wenden sich ab. Und hier eine Haltung zu finden, die auch in einer Mischung aus Selbstfürsorge und Weltzuwendung weiß, dass man sich manchmal zurückziehen muss, um sich dann ganz wieder zuzuwenden. Darauf kommt das, glaube ich, an. Also es braucht beides. Es braucht eine Kenntnis der psychologischen Kräfte, auch der gesellschaftlichen Kräfte, die das Zuhören verhindern und manchmal auch befördern. Aber auch eine Haltung der Offenheit, die vielleicht auch manchmal von einem eigenen Erschrecken geleitet ist. Also ich würde sagen, ich bin ein schlechter Zuhörer. Aber die Tatsache, dass ich in einem so entscheidenden Moment meines Lebens nicht genau genug hingehört habe, die hat ein Erschrecken erzeugt, das Teil einer Haltung geworden ist, die zumindest sagt, Moment, nicht zu schnell. Wenn dir das nächste Mal eine solche Intuition kommt, eine solche Geschichte entgegengebracht wird, du mit solchen Indizien konfrontiert bist, dann denke noch einmal nach, bevor du es wieder aus Bequemlichkeit, aus Angst vor Schwierigkeiten, aus was auch immer, für welche Gründen, an dir vorübergleiten lässt.
Sie sagten gerade, Sie seien selber kein guter Zuhörer. Was ich leider von mir kenne, ist das Sprungbrett-Hören, wie Sie sagen. Ich höre vermeintlich zu, warte aber eigentlich nur auf einen Anlass, ein Stichwort oder eine Pause, um wieder von mir selbst zu sprechen. Das ist mir in der Beschäftigung mit dem ganzen Thema, mit Ihrem Buch schon aufgefallen, nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen, wie oft wir uns da ins Wort fallen.
Ja, das stimmt. Das ist eigentlich so ein Prinzip der Balance, so könnte man das vielleicht nennen, es gibt sicher keine Zuhörerrezepte, aber ein Prinzip der Balance gibt. Also man braucht immer wieder den Rückzug und die Selbstvergewisserung, das Nichtstun, die Konzentrationsübung, ganz gleich, ob das Meditation ist oder ein Spaziergang oder eine Lektüre. Man braucht immer wieder die Kontemplation als Basis der Partizipation. Und das habe ich bei allen Menschen, ich im Verlauf dieser Recherche getroffen habe, erlebt, der gute Zuhörer hat eine Praxis der Dissidenz. Er oder sie zieht sich immer wieder zurück, verweigert sich dem großen Rauschen, driftet in eine andere, auch eine eigene Welt, um sich dann wieder zuzuwenden.
Ich empfinde Zuhören und das, was es auslöst, oft als einen Spagat zwischen Offenheit und Reduktion. Damit meine ich, das Komplexe und Individuelle wahrzunehmen, in seiner Vielfalt, seinen Nuancen. Und dann, vielleicht nicht im Moment des Zuhörens, aber spätestens danach muss man Komplexität ja auch wieder reduzieren, um zu einem Urteil, einer Einschätzung, Entscheidung oder Handlung zu kommen. Ist das für Sie auch ein Spagat oder ist das gar keiner?
Nein, das ist unbedingt ein Spagat. Das ist ja ein Dilemma. Also wir müssen versuchen, die Komplexität erst einmal kennenzulernen. Aber wir können uns in dieser Komplexität auch verlieren und werden dann wie der berühmte Tausendfüßler, der auf die Fortbewegung und die Synchronisation seiner Gehwerkzeuge achtet und nicht mehr vorankommt. Also verlieren uns in der Komplexität, können die Adlerperspektive nicht mehr zurückgewinnen, sehen den Wald nicht mehr, sondern nur noch die Vielzahl der einzelnen Bäume. Und hier sich wieder im richtigen Moment oder zumindest nicht zu spät abzustoßen, aber auch nicht zu früh abzustoßen, sonst machen sie eine Komplexitätsreduktion, die einfach nur gut klingt und populistisch ist oder auf dümmliche Weise vereinfachend. Hier die richtige Balance hinzubekommen, das ist entscheidend. Was mir eigentlich vorschwebt, und deswegen danke ich Ihnen für die Frage, ist, den Zeitpunkt der Urteilsfindung zu einem ganz entscheidenden Kriterium zu machen. Also die Frage ist ja, wie schnell urteilt man? Wie schnell weiß man, dass ein Clown nur Quatsch redet? Wie schnell ist man sich sicher, dass man jetzt sich mit diesem Thema schrecklich Missbrauch überhaupt nicht mehr beschäftigen muss? Wie schnell weiß man, dass der andere ein vernagelter Anhänger der falschen Partei oder ein verbohrter Klimawandelleugner, ein weißer alter Mann, eine hysterische Feministin, ein woker Tugendterrorist ist? Also wie schnell wählt man das pauschal abwertende Etikett, eine Kommunikations- und Zuhörblockade ersten Ranges? Und mein Votum ist, je mehr Kontext, je genauer die Analyse, je stärker das Ringen um die Nuance, je stärker das Lob der Nuance, desto besser.
Dialog heißt verstehen wollen, nicht Verständnis oder Einverständnis. Das wird oft verwechselt, so erlebe ich es jedenfalls. Die Anerkennung von Differenz ist nicht gleichbedeutend mit ihrer Auflösung. Gegensätzliche Werte, Standpunkte und Interessen lassen sich durch bloßes Zuhören nicht versöhnen. Die Wirkung auch des echten guten Zuhörens sollte man nicht überschätzen. Wie sind Ihre Gedanken dazu?
Aus meiner Sicht sind wir Menschen Dialog- und Gesprächstiere, sind wir Menschen Zuhörsehnsüchtige. Wir sehnen uns auf eine ganz tiefe Weise danach, gehört, verstanden, angenommen, akzeptiert zu werden. Wenn wir jetzt und diejenigen, die dies nun hören, was wir hier reden, irgendwo da draußen in der Welt, einmal Experimente halber die schönsten Erlebnisse unseres Lebens an unserem inneren Auge vorübergleiten lassen, dann würde ich fast behaupten, dass diese schönsten Erlebnisse irgendeiner Form, zumindest zu einem wesentlichen Teil, mit dem Gehört und verstanden werden zu tun haben. Das bedeutet, dieses Gehört und verstanden werden ist eine tief anthropologisch verankerte Sehnsucht.
Die Differenzen sind dennoch, auch wenn man versteht, nicht weg.
Absolut, sie werden sogar manchmal stärker. Es gibt aus meiner Sicht zwei Formen des Du-Ohr-Zuhörens. Es gibt eine Form des Du-Ohr-Zuhörens, denken Sie an das beglückende Erlebnis der Liebe, bei dem man den anderen wirklich versteht, vom Verständnis zum Einverständnis gelangt. Platon schon spricht von diesem Kugelmenschengefühl, das Wiederfinden der verloren gegangenen Einheit. Dergleichen kann man erleben, wenn zwei Menschen einander wirklich zuhören und auf eine womöglich beglückende Art und Weise zueinander finden. Aber das ist nur die eine Dimension. Und sie ist nebenbei bemerkt für die gesamte Kitschliteratur verantwortlich. Wir neigen dazu, das Zuhören, dieses Sehnsuchtsthema, nur daraufhin durchzubuchstabieren, führt es zu diesem liebenden Einverständnis. Das ist eine zentrale, wunderschöne Dimension des Zuhörens. Wirklich, ja. Aber es gibt auch eine andere Dimension des Du-Ohr-Zuhörens. Ich kann jemand auch mit dem Du-Ohr zuhören, geleitet von der Frage, welcher Welt ist, was der andere mir sagt, wahr, zuhören und dann zu einer Verurteilung gelangen. Also nehmen wir mal ein plakatives Beispiel. Eine Figur wie Björn Höcke, den AfD-Populisten. Jemand, der in seinen Äußerungen und Reden in einer Weise formuliert, die ich für rassistisch halte. Jemand, der sich ein Deutschland vorstellt, in dem ich keine drei Tage am Stück, nicht einen einzigen Tag, nicht eine einzige Stunde am Stück leben möchte. Ich bin zu diesem Urteil gekommen, nachdem ich mich tatsächlich mit seinen Elaboraten, seinen Bierzeltreden, seinen Aufsätzen und Beiträgen beschäftigt habe. Ich würde nicht einfach sagen, Nazi, Rassist, Faschist, was auch immer. Das wäre aus meiner Sicht nicht richtig. Das Kriterium, Sie haben es erwähnt, für die Qualität eines Urteils ist die Intensität der Auseinandersetzung, die Bereitschaft zur Kontextrecherche, die Bereitschaft, sich auch überraschen zu lassen. Aber man kann einem anderen zuhören, kann ihn in der Tiefe verstehen und kann zur Überzeugung gelangen, dass sich ein Dialog, und das ist sicher der letzte Schritt, dass sich ein Dialog mit ihm nicht lohnt, dass ein Diskurs mit ihm nicht angemessen ist und dass das ideologische Bild, das er zeichnet, dass es dieses Bild verdient, bekämpft zu werden. Ja.
Im zweiten Teil Ihres Buches erzählen Sie in 4 bewegenden Geschichten Begegnungen, Beobachtungen, Gespräche mit Menschen, die nicht gehört wurden, bei denen weggehört wurde, denen wissende Ignoranz begegnete. Es geht dabei immer um die Abwesenheit einer Zuhörerbereitschaft. Möchten Sie kurz erzählen?
Sehr gerne. Ich will noch mal zurück zu der Odenwaldschule. Und dann möchte ich gerne Sie in Gedanken mitnehmen auf eine Reise in die Ukraine und zu einem Unternehmer, der auf sehr berührende Weise versucht, seinen in Russland lebenden Vater, der so in einem Desinformations- und Propagandanebel lebt, zu erreichen. Aber zunächst zur Odenwaldschule. 1999 ist alles öffentlich, steht in der Zeitung, Missbrauch an der berühmten Odenwaldschule. Wir haben heute entsprechende Gutachten von Erziehungswissenschaftlern, die sagen, es hat mindestens 500 Opfer gegeben. Die meisten davon Jungen. Über Jahre und Jahrzehnte fand dieser Missbrauch statt an der Odenwaldschule. Haupttäter, der erwähnte Gerold Becker, Lebensgefährte von Hartmut von Hentig. 1999 steht alles in der Zeitung. Nichts passiert. 2010 explodiert die Geschichte zum Skandal. Kommt es zu einem Kipppunkt der Wahrnehmung? Warum? Meine Antwort, erster ganz zentraler Punkt, mutige Betroffene. Bereit, ihr Gesicht zu zeigen. Bereit, den Langstreckenlauf der Aufklärung zu gehen. Andreas Huckele und andere, manche von ihnen auch unter Pseudonym auftretend, haben diesen Langstreckenlauf der Aufklärung absolviert. Und ich stehe da berührt und erstaunt am Straßenrand und ziehe den Hut vor diesen Menschen. Zweiter wichtiger Punkt, ein neues Medienzeitalter. Auf einmal die Möglichkeit, sich 2010 über Blogs zu vernetzen. Jemand richtet den ehemaligen Odenwaldschülern einen Blog ein, der wird nach einer Woche wegen Überlastung geschlossen, bis zu diesem Zeitpunkt 22.000 Beiträge. Das darf man nicht unterschätzen, diese Kraft der Vernetzung, ein positives Beispiel der Vernetzung. Auf einmal geben sich Menschen, die diesen Schrecken erfahren haben, wechselseitig Kraft und merken, ich bin nicht alleine. Dritter Gesichtspunkt. Wir haben in den Jahren nach 1999 zahllose Veröffentlichung über Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche. Das heißt, es entsteht, so meine These, eine Art neues Wahrnehmungsschema, das das zunächst Undenkbare auf einmal denkbar macht. Auch Priester, seien sie in der katholischen Kirche, seien sie in der Odenwaldschule beheimatet, die wahnsinnig gut sprechen können und die von allen verehrt werden. auch die können fehlbar sein. Also dieser neue Wahrnehmungskontext scheint mir bedeutsam. Und vierter und letzter Punkt, den ich nennen möchte. Es gibt im Jahre 2007 eine neue Schulleiterin an der Odenwaldschule. Und diese Schulleiterin, als sie wieder angesprochen wird, wie so viele schon vor ihr, hörst du uns zu, öffnet die Tür und veranstaltet sogenannte Zuhörtreffen mit den Betroffenen. Und das ist sehr berührend. Diese Schulleiterin und ich haben über 10 Jahre hinweg immer mal wieder miteinander gesprochen. Und sie veranstaltet diese Zuhörtreffen und stellt sich heraus, sie ist selbst Betroffene. Wir hören, was wir fühlen. Und wir fühlen, was wir selbst erlebt haben. Und das ist eine Heldentat eigener Art unter den Bedingungen einer womöglich drohenden Retraumatisierung, die Tür zu öffnen und diesen nun Jungen von einst, die längst ältere Männer sind, wirklich zuzuhören und dann, als alles 2010 nochmal veröffentlicht wird, nach vorne zu gehen, eine Pressekonferenz zu geben, unter Tränen um Verzeihung zu bitten und zu sagen, das Leid, das hier geschehen ist, kann niemals ungeschehen gemacht werden. Und das ist etwas, was ich den Domino-Effekt des Zuhörens nenne. Das erleben wir immer am Beispiel von Missbrauchsskandalen und Ähnlichem. Das ist ein sehr berührender, sehr schöner Moment. Irgendwann stößt jemand die Tür auf und sagt, ich bin bereit zu hören. Und ihr könnt jetzt sprechen und es kann euch geglaubt werden. Und das ist eine so mächtige kommunikative Intervention, dass auf einmal die Dämme brechen und Menschen, die vielleicht an einer anderen Einrichtung oder wo auch immer etwas erlebt haben, anfangen aufzustehen und zu sagen, ja, da sind andere, die vor mir gesprochen haben und denen hat man jetzt geglaubt unter diesen neuen Bedingungen. Wir haben ja ein sehr feines Gespür dafür, unter welchen Bedingungen herrscht eigentlich Zuhörbereitschaft und die dann auch nach vorne gehen. Die zweite Geschichte handelt von Mischa Kazurin, einem ukrainischen Unternehmer, den ich über Jahre jetzt begleitet habe, seit Beginn des Ukraine-Krieges. Mischa Kazurin, 33 Jahre alt damals, zu Beginn des Ukraine-Krieges, Inhaber von 4 angesagten Restaurants in Kiew, 250 Angestellte. Als der Angriffskrieg Putins beginnt, da wundert er sich, warum meldet sich mein Vater nicht? Warum ruft er mich eigentlich nicht an? Sein Vater, muss man wissen, lebt in Russland, arbeitet in einem Kloster, liebt die Musik und die Natur, gläubiger Christ, jemand, der sinnloses Töten niemals gutheißen würde. 4 Tage nach Kriegsbeginn greift Mischa Kazurin selbst zum Telefonhörer und sagt, Vater, warum rufst du uns eigentlich nicht an? Willst du nicht wissen, was jetzt los ist, da die Bomben auf Kiew zu fallen begonnen haben und Krieg ist? Und der Vater sagt, Moment, bei euch ist doch kein Krieg. Die Russen sind da und die helfen euch im Kampf gegen die Nazis, die in eurem Land immer wichtiger werden, die helfen euch, die bringen euch warmes Essen und Kleider und dann können Sie sich vorstellen, dieses Telefonat endet im Streit und aufgewühlt postet Mischa Kazurin dann auf seiner Instagram-Präsenz, schreibt, Josef Goebbels hätte seine wahre Freude gehabt. Mein Vater glaubt mir nicht, dass wirklich Krieg ist. Hunderte von Menschen aus der Ukraine schalten sich zu, berichten von eigenen Erfahrungen. Hunderttausende greifen dieses Posting auf. Es geht sofort viral. Und die Geschichte könnte in diesem Moment vorbei sein und es wäre eine Geschichte über die Macht von Propaganda und die Macht von Desinformation und über die Unmöglichkeit, einander zuzuhören und einander wirklich zu berühren. Und dann passiert etwas, was ich wirklich bewundere. Mischa Kazurin, dieser findige Unternehmer, sagt, kann ich nicht ein Projekt aufsetzen? Wohlgemerkt, wir reden über die ersten Tage des Kriegsbeginns. Dass 11 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer, so viele haben Verwandte in Russland, dazu animiert, diesen Verwandten in Russland von den Schrecken und der Realität des Krieges zu erzählen. Und er setzt seine eigene Website auf, veröffentlicht in russischer und englischer Sprache, Papa, believe me, Vater, glaube mir. Er gibt Tipps, beraten von Psychologinnen und Psychologen. Was macht man eigentlich in solchen schwierigen Situationen? Wie erreicht man Menschen, die man nicht mehr erreicht? Wie spricht man mit Menschen, ganz neutral gesagt, die radikal anders denken, die vielleicht sagen, es gibt gar keinen Krieg und das, was ihr da erlebt, ist nicht real. Da gibt er Tipps und Hinweise und er versucht, seinen Vater nochmal zu erreichen und es gelingt ihm. Es gelingt ihm, mit ihm zu sprechen. Es gelingt ihm zu berühren, indem er Geschichten erzählt. Vielleicht die wirkmächtigste Methode der Kommunikation überhaupt. Einfach nur Geschichten erzählt. Irgendwann sagt der Vater dann doch, ja, ich Glaube dir, Mischa. Und der Krieg ist schrecklich und ich mache mir solche Sorgen. Und dann aber, je länger ich ihn begleite in dieser Phase des Krieges, desto mehr scheitert dieses Dialogprojekt. Insofern ist es ein trauriges und nicht so trauriges Kapitel in diesem Buch. Das Traurige ist, je länger ich ihn begleitet habe, desto mehr gewinnt der Krieger in Überhand. Sehen Sie, ich bin in dieser wahnsinnig friedlichen Bullabü-Idylle von Freiburg aufgewachsen. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, und es ist peinlich, das zu tun, aber ich wusste gar nicht, was Krieg ist. Krieg ist das Ende aller Verständigung.
Diese Geschichte erzählt mir auch von einem Gegenmittel gegen das Nicht-Gehört-Werden, nämlich von der Wichtigkeit der Beziehungspflege, bevor wir versuchen, mit Botschaften durchzudringen. Wie sehen Sie das?
Das sehe ich ganz genau so. Also das ist, finde ich, eine perfekte Zusammenfassung von dem, was ich da versucht habe zu sagen. Wir können eigentlich von der Kommunikationspsychologie her einen Befund ganz klar nennen. Es braucht, damit überhaupt die konflikthaltigen, vielleicht sogar bleihaltigen Themen besprochen werden können, braucht es ein Prinzip, das man öffnende Wertschätzung nennen könnte. Also erst die Arbeit an einem ausreichend respektvollen Kommunikationsklima, dann die schwierigen Themen, erst die Arbeit an der Beziehungsdimension, dann die problematischen oder kontroversen Inhalte. Nebenbei bemerkt, jemand, der in diese Richtung denkt, und das wirkt vielleicht jetzt etwas überraschend, ist Arnold Schwarzenegger. Es lohnt sich, kleiner Tipp für die Zuhörerinnen und Zuhörer, einmal sein Video anzuschauen, das er zu Kriegsbeginn veröffentlicht und das gerichtet ist an seine russischen Freunde und das klar darauf zielt, Antikriegsproteste in Russland auszulösen. Dieses Video besteht, würde ich sagen, zu grob geschätzt 80% nur aus dem Versuch, die Beziehung überhaupt erst einmal zu etablieren. Zu erzählen, wie viel er seinen russischen Freunden verdankt, wie viel er von einzelnen russischen Schwergewichtsmeistern gelernt hat, wie sehr er dieses Volk eigentlich liebt. Sehen Sie, es ist in gewissem Sinne ganz einfach. Abwertung und Aggression als Startpunkte von Kommunikation, no way, funktioniert niemals. Öffnende Wertschätzung, Arbeit an der Beziehung, das ist das Eintrittstor. Es heißt nicht, dass dann etwas gelingt, aber ohne das kann man sicher sein, dass gar nichts gelingt.
Das letzte Kapitel Ihres Buches handelt von der Politik des Zuhörens. Wir hören oft, dass wir im Sinne der Demokratie und einer besseren Debattenkultur und gegen die zunehmende Polarisierung der Gesellschaft wieder mehr den Dialog suchen und auf Augenhöhe miteinander reden sollten. Politiker setzen sich zu Einzelgesprächen an die Küchentische von Wählerinnen und Wählern, auf Zuhörtouren oder in Bürgerdialogen, um zuzuhören und abzuholen. Wie wertvoll finden Sie das?
Ich finde das ehrlich gesagt nicht so wertvoll. Also das gehört für mich in die Rubrik, das Thema Zuhören wird auf so eine pseudopsychologische Weise missbraucht. Es gibt so ein Fassadenzuhören in der Politik. Man zielt dann auf die YouTube-Minute, die vermeintlich alles zeigt, setzt sich an den Küchentisch einer älteren Dame, die einen beglückt und vielleicht am Ende mit Tränen in den Augen anschaut, sich gehört und verstanden fühlt. Für mich ist es tatsächlich Fassadenzuhören, Versöhnungskitsch. Zuhören heißt überraschungs- und irritationsfähig sein, heißt sich Zeit nehmen, heißt das Geschehen nicht instrumentalisieren für einen politischen Überzeugungserfolg. Ich versuche mit all dem, was ich so zu tun vermochte, dem Thema des Zuhörens, dem eine andere Ernsthaftigkeit zurückzugeben. Und das heißt, anerkennen, nichts davon ist schnell, das bloß Strategische unterminiert ein wirklich respektvolles Zuhörklima. Zuhören braucht Zeit. Zuhören ist sicher nicht alles, aber ohne wirkliches Zuhören ist alles nichts. Das ist die vielleicht elementarste Kraft von Kommunikation, die geheime Supermacht von Kommunikation. Also ohne das Zuhören kein Podcast, ohne das Zuhören kein Gespräch, ohne das Zuhören kein ausreichend respektvoller Streit, ohne das Zuhören keine gelingende Versöhnung.
Beim Zuhören geht es oft nicht primär um empathische Zuwendung, sondern um Macht, Machterhalt und Machtausweitung, habe ich bei Ihnen gelesen. Wie meinen Sie das?
Nun, man kann ja aus rein strategischen Gründen zuhören. Denken Sie an den sogenannten Social Listening Hype in Unternehmen. Also da werden irgendwelche armen Menschen abgestellt, um die ganze Zeit Monitoring in sozialen Netzwerken zu betreiben und mal zu hören, worüber reden die Leute so, was sind so ihre Faszinationen, ihre Sehnsüchte und Wünsche, um diese dann entsprechend zu bedienen oder auch ihren Ärger in irgendeiner Weise sofort zu kanalisieren. Vielleicht regen sich Menschen aber auch zu Recht auf. Also das instrumentelle, machtorientierte, auf bloße Besänftigung oder auf den Geschäftserfolg zielende Zuhören ist kein Zuhören in meinem vielleicht etwas strengen, idealistisch durchglühten Sinne. Aber ich komme ja aus Tübingen, der Hauptstadt des Idealismus. Also wir dürfen da ein bisschen vielleicht weniger gefällig und stärker idealistisch sein.
Heutzutage kann jeder zu jeder Zeit eigene Gedanken und Erlebnisse in die Welt senden, aber kaum jemand hört noch zu. Früher war es schwer zu senden, heute ist es schwer, sich Gehör zu verschaffen. Wir leben in einer Welt, in der alle posten, liken und kommentieren und doch bleibt so vieles ungehört. Sie sprechen in diesem Zusammenhang von der großen dritten Medienrevolution der Menschheitsgeschichte, von indiskreten Medien, die Grenzen verwischen zwischen Privatem und Öffentlichem, Intimem und Politischem. Was hat sich mit den digitalen Medien verändert? Was macht das mit unserem Zuhören und mit unserer Sehnsucht nach Resonanz?
Ein paar der wesentlichen Veränderungen dieser dritten großen Kommunikationsrevolution der Menschheitsgeschichte nach der Erfindung der Schrift, nach der Erfindung des Buchdrucks, nun die Vernetzung der Welt, haben Sie schon genannt. Also in einer anderen Medienepoche war Information knapp, heute ist Aufmerksamkeit knapp. In einer anderen Medienepoche war es schwer, ein Sender zu sein. Man musste unter Umständen reich sein, viel Geld haben, Macht besitzen. Heute ist es schwer, Gehör zu finden. In einer anderen Medienepoche war die Dauerunterbrechung, ich selbst spreche von der Programmierung der Ungeduld, nicht derart präsent. Einige der intelligentesten Menschen im Silicon Valley, und ich war für dieses Buch viel im Silicon Valley unterwegs, sitzen gewissermaßen auf der anderen Seite des Bildschirms und überlegen sich sehr genau, mit welchen Strategien können sie Aufmerksamkeit bannen, um dann unsere Aufmerksamkeit auszuwerten, um dann die entsprechenden Datenidentitäten meistbietend an die Werbeindustrie zu verkaufen. Da geht es um einen großen Sack mit Geld. Vor allem aber würde ich sagen, und das verändert das Zuhörklima tatsächlich in der Tiefe, soziale Medien und die gegenwärtige Medienrevolution, die ja unheimlich viel Positives hat. Ein Geschenk des Informationsreichtums, eine Öffnung des Kommunikationsraumes. Aber diese laufende Medienrevolution hat, so würde ich sagen, vor allem eine gigantische Resonanzerwartung geschaffen, die aber systematisch enttäuscht wird. Ich weiß nicht, ob Sie oft in den sozialen Medien sind. Also es sind dann eben doch die drei Freunde, die mit einem irgendwie von mir mehr oder minder erzwungenen Like- oder Herzchenbild den neuesten Instagram- oder Facebook-Post oder was immer es sein mag, quittieren. Also gigantische Zahl von Menschen, die um das Gehörtwerden ringen, weniger Menschen, die bereit sind, diesen Akt der wechselseitigen Großzügigkeit einzugehen, dem anderen Gehör zu schenken, um vielleicht dann auch eines Tages, ohne dass man das so instrumentell denken kann, selbst gehört zu werden.
Sie sprechen auch von einem Resonanzversprechen der sozialen Medien.
Ja, absolut. Und dieses Resonanzversprechen, alle könnten Superinfluencer sein, dieses Resonanzversprechen wird systematisch enttäuscht. Und die in der medialen Situation steckende Enttäuschung, diese ja, unerträgliche Echolosigkeit, die verbittert. Das ist eine Tiefenursache von dem, was ich in einem anderen kleinen Buch die große Gereiztheit genannt habe.
Im politischen Raum hört man oft die Klage, wir werden von denen da oben nicht gehört. Die AfD greift genau dieses Gefühl auf mit Sätzen wie: Wir hören die Stimme des Volkes, wir hören, was die Menschen von der Straße wirklich bewegt. Wir hören die Sorgen der Bürger, nicht die Vorgaben aus Berlin oder Brüssel. Was die rechtspopulistische und vom Verfassungsschutz in Teilen als extremistisch bzw. gesichert rechtsextrem eingestufte Partei tatsächlich hört, sei dahingestellt. Fakt ist, immer mehr Menschen in Deutschland wählen sie, viele im Glauben, diese Partei höre ihnen wirklich zu. Die Antwort auf die Frage, warum sie immer mehr Wählerinnen und Wähler gewinnt, ist vielschichtig und lässt sich hier und jetzt nicht abschließend geben. Was aber ist ihre Antwort auf die Frage, was hier unter dem Aspekt des Zuhörens und der Resonanz kommunikativ falsch läuft?
Nun, ich würde sagen, es läuft eine ganze Menge falsch, denn es ist eine, Sie haben es erwähnt, in weiten Teilen gesichert rechtsextreme Partei, die hier mit einem großen Zuhörversprechen antritt. Schon die Prämisse ist irgendwie verquer. Man könne dem Volk zuhören, man könne Volkes Stimme entziffern. Was soll das sein, Volkes Stimme in einer pluralistischen Demokratie? Da haben wir einen Stimmenchor, eine Vielfalt von unterschiedlichen Stimmen, die Betrachtung der Welt, wie sie die AfD vornimmt. Wir müssen raus aus dem Euro, die radikale Abschottungspolitik, die rassistischen, in Teilen antisemitischen Äußerungen Einzelner, das ganze Freund-Feind-Denken, das ist eine sehr spezielle Form, die Stimme zu erheben. Es ist keineswegs Volkes Stimme. Also ich würde sagen, Populismus, um es jetzt mal zu verallgemeinern und von der AfD wegzuziehen, ist ein im Grunde genommen illusionäres Zuhörversprechen, basiert auf einem illusionären Zuhörversprechen. So als könnte man die Stimme des Volkes hören und sei die einzige Partei oder Organisation, die dies zu tun vermag. Das schon der ganze Ansatz ist irgendwie, wenn man von Vielfalt, Pluralismus und Diversität ausdenkt, irgendwie vermurkst, um es ganz hemdsärmlich zu sagen.
Zuhören können ist das eine, zuhören wollen das andere. Ich frage mich immer wieder, auch persönlich, will ich mit diesem Menschen überhaupt sprechen, ihm Gehör schenken? Manchmal lasse ich dann ein Gespräch erst gar nicht zu, frage mich aber gleichzeitig, sollten wir nicht alle Menschen zumindest anhören? Und so befinde ich mich moralisch in einem kleinen Dilemma zwischen Offenheit und Abgrenzung. Wie ist es bei Ihnen? Haben Sie beispielsweise schon mal mit Verschwörungstheoretikern, Rassisten, Sexisten, mit den Björn Höckes, von denen wir es schon hatten und wie sie alle heißen, auf einem Podium gesessen und diskutiert? Was ja nochmal was anderes ist als vielleicht im privaten Rahmen. Haben Sie allgemeine Kriterien, nach denen Sie entscheiden, wem Sie zuhören und wem nicht?
Nein, ich habe kein allgemeines Kriterium oder keine allgemeinen Kriterien, jenseits von so ein paar prinzipiellen Einlassungen, rassistische, sexistische, den Holocaust relativierende Äußerungen sind die absolut rote Linie, aber ansonsten lautet das Mantra meines eigenen Nachdenkens über Kommunikation, es kommt darauf an, je konkreter man die Umstände, die Situation betrachtet, die eigene Person in den Blick nimmt, in welcher Rolle man da auftritt, ist es öffentlich, ist es privat, halb privat, wird man zu anderen Entscheidungen kommen. Ich habe in der Tat mit Verschwörungstheoretikern, Holocaust-Leugnern, Rassisten gesprochen, auch intensiv gesprochen, meine Doktorarbeit 1999 abgeschlossen, Handel von der Sprache neonazistischer Gruppen, und im Rahmen dieser Feldforschung habe ich all dies getan. Ich lehne jede öffentliche Debatte in dieser Hinsicht ab, also ich würde mich nie mit, um nochmal Björn Höcke zu nennen, einer Figur wie Björn Höcke auf einem Podium sitzen.
Sollten Populisten in den öffentlich-rechtlichen Medien angehört werden?
Ich würde erneut sagen, es kommt drauf an. Also sehen Sie, natürlich, wenn Sie nun alle Parteien zu einer Wahldiskussion bitten, dann ist es nicht möglich, eine Partei wie die AfD auszuschalten. Aber muss man ein gefühliges Sommerinterview nochmal Björn Höcke mit ihm führen? Muss man eine Sterntitelgeschichte bringen mit einem Interview mit Alice Weidel, der wir erfahren, dass sie lieber Romane liest, als Netflix-Serien zu gucken? Würde ich sagen, das sind Formen der Huldigung und der Normalisierung, die der aggressiven Positionsnahme, für die eine Alice Weidel eben auch steht, nicht angemessen sind. Aber das ist meine Position und ich sage nicht, dass das der alleinselig machende Weg ist, aber ich persönlich finde das zum Beispiel richtig, wenn ich jetzt ganz konkret wieder, mein Mantra wäre, betrachte das Konkrete, treffe die Entscheidung im Konkreten, ganz konkret betrachte, ich finde es falsch, eine Sterntitelgeschichte mit einem Interview mit Alice Weidel zu publizieren. Ich finde es richtig, es wieder spiegel zu machen. Keine Interviews, die man dann ja zur Autorisierung und zur Glättung noch vorlegen muss, mit einer AfD-Politikerin wie Alice Weidel zu einer Titelgeschichte zu machen, überhaupt solche Interviews zu publizieren. Der Erkenntniswert ist außerordentlich bescheiden und die Möglichkeiten der Retusche sind aufgrund dieser merkwürdigen journalistischen Autorisierungsregel, es wird dann alles immer noch mal geändert, die Möglichkeiten der Erkenntnis sind außerordentlich reduziert.
Nach all dem Sprechen, Ansprechen, Aussprechen, Besprechen, Widersprechen und nach all dem Zuhören, Anhören, Hinhören, Weghören, Überhören, Heraushören, welche Bedeutung hat für Sie das Schweigen, auch das gemeinsame Schweigen?
Ich glaube, das Entscheidende wäre jetzt, nichts zu sagen, tatsächlich zu schweigen und dadurch zu verstehen, das Schweigen ist die interpretationsoffenste Form der Kommunikation. Aber eins kann ich doch sagen, wenn ich jetzt schweige, dann schweige ich voller Dankbarkeit für das schöne Gespräch.
Vielen Dank, Bernhard Börksen. Heute feiern wir mit der 50. Podcast-Folge der Denkwerkstatt M-Next ein Jubiläum. Für mich ein willkommener Anlass, mich bei all den Menschen hinter den Kulissen zu bedanken, ohne die es diesen Podcast gar nicht geben würde. Menschen, die uns finanziell, ideell, inhaltlich, organisatorisch und handwerklich unterstützen. Danke an Yvonne Welz, Marek Reichert, Jonathan Kaufmann, Katharina Ziegler, Ralf Herrmann und Tobias Rieger sowie an viele weitere Kolleginnen und Kollegen von Marbit und von unserem Mutterunternehmen Würth. Danke auch euch, unserer treuen und immer weiter wachsenden Zuhörerschaft, ohne die dieser Podcast sinnlos wäre. Wenn euch die Folge gefallen hat, empfehlt uns gern weiter. Wir freuen uns über Feedback und Bewertungen in eurer Podcast-App. Alle bisherigen Folgen findet ihr auch auf unserer Website mnext.marbit.com, ebenso wie weitere Denkanstöße, Informationen zu unserer Denkwerkstatt und zum Denkdinner. Danke fürs Zuhören. Der Rest ist Schweigen. Bis zum nächsten Mal.